Wir hören auf den Predigtext für diesen Sonntag, der uns gegeben ist, aus Lukas 7, die Verse 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen, und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, aufzustehen. Herr Jesus, das wünschen wir uns, dass du so in unsere Mitte treten würdest. Mit deiner Macht, mit deiner Kraft, mit der Lebendigkeit deines Wortes, das du über unserem Leben aussprichst. Und dann dürfen wir sehen, dass du längst schon da bist, dass du längst schon hineingetreten bist in unser Leben, oder dass du vor der Tür stehst und anklopfst und rufst und uns einlädst und uns ermutigst, doch endlich unsere Türen zu öffnen, damit du eintreten kannst. Dass du das Leben bringst und dass du auch in unserem Leben das schaffst, dass das, wo wir am Ende sind, lebendig werden darf. Dass wir erfahren dürfen, was es heißt, wenn du hineinkommst in unsere Mitte und in unser Leben und alles neu werden darf. Und manches auch im Tod bleiben darf, weil es da auch hingehört, all das, was nichts taugt und nichts ist. Und wir am Ende als Menschen vor dir stehen dürfen, die nichts Totes mehr an sich haben, sondern nur das Lebendige, das Untadelige, das Helle und Strahlende, weil du in unserem Leben wirksam geworden bist. Und das bitten wir von dir, dass das auch an diesem Morgen geschieht durch dein Wort, dass du hineinkommst in unser Leben. Das erbitten wir von dir nicht nur für uns persönlich, sondern für die Menschen, die um uns sind, die so in ihrem letzten Wegen sind und nicht weiter wissen und weiter können, dass du hineinkommst und Leben schenkst. Das erbitten wir auch für die Gemeinden, in denen wir sind, aus denen wir kommen, in den vielen Kreisen und Gemeinschaften in unserem Land. Herr, wir haben es nötig, dass du selbst hineintrittst und Leben schaffst und Leben schenkst. Und du tust es auch an diesem Morgen einzig und allein durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, wir staunen darüber, wir danken dir, dass du so lebendig bist und wir das erleben dürfen durch dich. Und wir dürfen das erbitten auch für dein Volk Israel. Wir haben dein Wort und deine Verheißungen, dass du auch dein Volk lebendig machen wirst. Du wirst deine Hand ausstrecken und wirst dein Wort sprechen, und dein Wort allein wird genügen. Ein Hauch deines Mundes wird alles neu machen. Und wenn wir auf die Welt sehen, die um uns ist, dann haben wir eine riesengroße Hoffnung, dass das letzte Wort noch lange nicht gesprochen ist. Du bist der Fürst allen Lebens, auch in dieser Welt. Dich ehren wir, dich beten wir an, wir danken dir von Herzen, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Wir nicht auf dich warten müssen, sondern dich anbeten und ehren dürfen, weil du schon längst da bist. Wir sehen auf dich und wir hören auf dich und wir warten auf dich. Gelobt seist du. Amen.
Nur Lukas. Nur Lukas erzählt uns diese bewegende Geschichte von der Auferweckung dieses jungen Mannes von Nain. Nur Lukas baut es so ein in den ganzen Duktus der Geschehnisse, dass unmittelbar davor das große Wunder der Heilung des Knechtes vom Hauptmann von Kapernaum einerseits kommt, das war ja schon eindrücklich, es logischerweise zu einer Steigerung kommt mit der Auferweckung des jungen Mannes vor Nein, um dann im nächsten Text bei der Anfrage des Täufers zu hören, dass eben nicht nur Kranke gesund werden, auch Tote auferstehen und es dann heißt über Jesus, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, Lukas will uns in eine Bewegung mit hineinnehmen, er will uns in eine Steigung mit hineinnehmen, er zeigt uns Jesus immer klarer, immer deutlicher, immer heller, immer machtvoller, wie er da vor uns steht. Lukas ist auch der, der in seinem Evangelium uns mitnimmt und uns zeigt, dass die Dimensionen der Wirkung des Evangeliums größer werden aus Orten in Galiläa und Kapernaum und Judäa und Samaria. Es ist jetzt hier, wie man Ende übersetzen könnte, im ganzen jüdischen Land und der ganzen Umgebung. Und das Ganze endet ja damit, dass es zu einem Lobpreis Gottes kommt. So bewusst nimmt uns Lukas und nur Lukas in diese Geschehnisse mit hinein. Und Lukas ist auch der, der erstaunlicherweise diese Berichterstattung von der Auferweckung dieses jungen Mannes aus Nain so einbaut, so vor unser Auge stellt, dass es ja, das mag uns zuerst erschrecken, dass es ja gar keine Glaubensgeschichte ist. Es ist ja nicht hier der Jairus, der für seine sterbende und dann tote Tochter bittet, komm schnell und hilf. Es ist nicht eine Martha, die am Grab ihres Lazarus das Wort von Jesus hört. Wer glaubt, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Es ist gerade hier von Glaube, oh erschreckend für manchen Exegeten, gar nicht die Rede. Sondern Lukas sieht hier Jesus in einer Tat, die ganz unabhängig ist von der Witwe, von dem Beerdigungszug, von allem, was da läuft. Er sieht etwas ganz Grundsätzliches. Lukas sieht hier etwas ganz Grundsätzliches. Er sieht hier zeichenhaft das abgebildet, was durch Jesus Christus passieren soll, was diese Erde betrifft. Er sieht dieses Faszinosum. Wenn Jesus da ist, dann kommt es zu einer ganz massiven Konfrontation mit der Macht des Todes. Man kann ja mit dem Tod ganz unterschiedlich umgehen. Das wissen wir. Aus der Philosophiegeschichte, aus der Religionsgeschichte, das wissen wir. Auch aus unserem persönlichen Leben. Auch aus den unterschiedlichsten Stimmen und Stimmungen, die wir um uns herum in Verwandtschaft und Freundeskreisen, Kolleginnen und sonst wie haben. Man kann mit dem Tod ganz unterschiedlich umgehen. Man kann ihn zum Beispiel wunderbar verdrängen. Das ist eine sehr effektive Methode, bis dahin, dass manche Menschen gar nicht mehr zum Beerdigungen gehen, damit sie nicht damit noch einmal konfrontiert werden und ihr kleines Potemkinsches Dorf vielleicht in zusammenfallen könnte. Man kann ihn verdrängen. Man kann natürlich auch versuchen, den Tod zu integrieren. Das ist auch eine Variante, die auch ideologisch, Philosophie, religionsgeschichtlich immer wieder praktiziert worden ist. Das gehört natürlich dazu. Blümchen kommen, Blümchen gehen. Und so auch wir. Wir kommen und wir gehen, wir sind Teil des Ganzen. Es gibt diese eindrückliche Erzählung von Buddha, wie er in seiner Jugend als dieser Prinz unterwegs gewesen ist und dort dann eben tatsächlich einem Beerdigungszug begegnet ist und das ihn so tief schockiert hat, ihn so erschüttert hat, dass er seine Religion angepasst hat an die Realität des Todes, um ihn mit zu integrieren. Man kann natürlich ihn integrieren. Man kann natürlich auch versuchen, den Termin zu verschieben. Das ist eine Methode, die natürlich ganz, ganz, ganz intensiv praktiziert wurde und wird. Natürlich kann man das versuchen und kann sich Hoffnung erstellen, kann die unterschiedlichen Statistiken lesen, was, wie, wann bringen würde, wenn ich jetzt tatsächlich, oh, verstehen Sie mich, bitte, bin ich falsch, aber denken Sie doch mal drüber nach. Wenn ich jetzt tatsächlich alle Vorsorgeuntersuchungen gemacht habe, alle Pillen genommen habe, meine Ernährung umgestellt habe und tatsächlich auch nicht geraucht und nicht getrunken habe und mindestens eine Maske auf hatte, dann muss es doch noch ein bisschen weitergehen. Du wirst deinem Leben und dem Begegnungstermin mit deinem Schöpfer nicht eine einzige Elle an Länge zulegen. Ich weiß, man kann alles pervertieren. Nein, hat alles an die Brechen. Aber verstehen Sie mal, die Denke dahinter. Bitte durchschauen Sie mit mir die Denke. Oder man kann mit dem Tod in eine Konfrontation treten. Aber das sollte man sich gut vorüberlegen, ob man diese Schlacht gewinnt. Denn bisher gilt der Grundsatz, letztendlich sterben wir alle. So, und jetzt merken Sie mit mir, das ist Lukas. Mann, das war der Arzt. Der wusste, wann Schluss ist. Und der gibt uns diesen Bericht, der gibt uns diese Szene. Der zeigt uns das. Und jetzt sind wir an diesem Volkstrauertag mit so einem eindrücklichen Wort christlichen Glaubens unterwegs und merken, christlicher Glaube geht mit Tod ganz, ganz, ganz anders um. Ganz anders. Hier haben Sie es. Hier sehen Sie es. Zuallererst sehen Sie diese Beerdigung. Kennen Sie Ihren Asterix und Obelix noch gut? Ave Caesar morituri te salutant. Ave Caesar, die Todgeweihten grüßen dich. Historisch schwierig, ob das wirklich mal gesagt worden ist. Ist auch egal, es passt wunderbar. Die Morituri, die Todgeweihten. Und damals waren das ja die Ideen, die Gladiatoren und sonst wie. Und jetzt hier ist eine Beerdigung. Und dann könnte man sagen, ja, es geht um den einen, der tot ist. Nein, es geht nicht um den einen, der tot ist. Der ist ja schon weg. Sondern was sehen Sie das? Sehen Sie das? Sehen Sie das mit mir? Die da hinterherlaufen, das sind die Morituri. Die laufen alle aus Nain raus zum Friedhof. Nain heißt skurrilerweise lieblich. Und jetzt laufen die aus lieblich raus und haben in ihrer Mitte die Bahre mit diesem jungen Mann und tragen ihn zum Friedhof. Ganz plötzlich mag er verstorben sein, wir auch immer wissen nichts von ihm, wir kennen nicht seinen Namen, wir kennen nur die Eckdaten des Elends. Die Eckdaten des Elends, die sind sehr deutlich. Der Mann ist gestorben und das Drama, das er hinterlässt mit seiner Mutter, die auch noch Witwe ist, ist beschrieben. Ach, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, niemand will Ihnen das bisschen Freude nehmen, was Sie im Leben haben. Darum geht's doch überhaupt nicht. Sondern wir dienen nun nicht einem billigen Idealismus. Wir machen nicht mit bei dieser Schaumschlägerei, das machen wir nicht. Zumal je älter wir werden, das haut nicht hin. Da hilft uns dann schon eher typisch englischer Humor. Langfristig gesehen sind wir alle tot. Das ist erstmal eine klare Aussage. Oder wenn Sie dann lieber reformatorisch wollen, dann klingt das so bei Luther und bei Calvin, es ist ein steter und täglicher Gang zum Tode. Richtig. Unumkehrbar. Eine Richtung, die wir alle marschieren. Und spätestens hier müssen wir aufhören, warten, dass in diesem Zug der Todgeweihten wir das sehen müssen. Das war ursprünglich ja gar nicht so geplant. Das war ja gar nicht so gewollt. Das war ja am Anfang gar nicht drin in Ihnen und Ihrem, meinem genetischen Material. Das war ja ein ganz anderer Ansatz, als der Schöpfer uns ins Rennen geschickt hat. Da war das Leben, Leben, Leben pur. Leben in Fülle, Leben ohne Grenze. Unglaublich, was da an Leben drin war. Wir haben da eine verblasste Ahnung, was da für eine Lebensfülle und Dimension gewesen sein muss auf dieser Erde vor 1. Mose 3. Die ersten zwei Kapitel sprühen nur so von Leben. Und dann kam der Tod rein. Der Tod als Ergebnis des Bruches zwischen Gott und Menschen. Der Bruch nicht als Schicksal gegeben, sondern als Aussage meiner Trennung von Gott. Bis hin zum theologischen Hammersatz, Römerbrief. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Bezahlung für die Schuld ist der Tod. Das heißt, da ist etwas Entscheidendes, Dramatisches passiert, was alles so kaputt gemacht hat, was alles so begrenzt hat, was alles so ins Elend hineingeführt hat. Und das spüren Sie. Wenn Sie diesen Beerdigungszug aus Nein kommen sehen, dann sehen Sie die Morituri. Und ich bitte Sie, dass Sie nicht nur als Schauspieler und als Wahrnehmender irgendwo am Rande stehen, sondern dass wir uns bewusst sind, wir alle, die wir auf dieser Erde sind, sind erst einmal Morituri. Wir sind Todgeweihte. Wir marschieren in diesem Zug Wir beobachten ihn nicht nur. Wir gehören mit dazu. Wir können meinen, wir können das Ranking im Zug verschieben. Aber wir sind alle in diesem Zug. Und jetzt haben wir über diesen Sonntag geschrieben, Jesus tröstet. Und das tut er. Und das Erste, was an diesem Jesus tröst uns begegnet, ist natürlich, dass der überhaupt da ist. Dass er überhaupt da ist. Denn das muss uns an diesem Morgen wieder klar werden, der gehört ja gar nicht dahin. Da, wo der ist, gehört er überhaupt nicht hin. Denn mit Tod hat der überhaupt nichts zu tun. Denn wo der herkommt, ist nur Leben, pures Leben, Leben ohne Grenze. Und der einzige Grund, warum er da ist, ist, weil er sich entschieden hat, zu diesem Todeszug zu kommen. Niemand konnte ihn zwingen. Er wurde nicht hineingeworfen. Es war sein freier Beschluss, in Abstimmung mit des Vaters Willen hineinzutreten in die Welt des Todes, um dem Todeszug zu begegnen. Der erste Trost ist einfach nur, dass der überhaupt da steht. Dass es da diesen Zug der Todgeweihten gibt und es gibt diesen Jesus, der da steht. Das allein schon tut unendlich gut. Jesus da stehen zu sehen. Und er bekommt bei Lukas hier zum allerersten Mal im Lukas-Evangelium natürlich ganz bewusst hier gesetzt den Titel, es ist der Herr. Als der Herr sah, was da passierte. Und wir kennen miteinander, dass das nicht nur eine Nebensächlichkeit ist, wenn die Bibel diesen Herr-Ausdruck, diesen Kyrios-Ausdruck, wie es in der griechischen Sprache heißt, benutzt, dass dahinter eben eine riesengroße Ohrfeige besteht, die in irgendeiner Art und Weise, sie meinen, sie wären Kyrios, sie wären Herren, in aller Größe und aller Kleinheit, wie auch immer, und das können sie jetzt in alle Generationen hinein diskutieren. Aber jetzt steht nicht irgendeiner der vielen Herren da. Jetzt steht der Herr da. Und wenn der Herr da steht, dann wissen wir, dann steht Gott selber da. Und in diesem Jesus steht in der Begegnung mit dem Todeszug Jesus Gott selber da. Herr ist Jesus Christus. Gott ist dieser Jesus Christus. Das ist der erste Trost, der steht überhaupt da. Wir wären ja in diesem Todeszug ohne jede tatsächliche Hoffnung unterwegs, wenn es nicht diesen Jesus gäbe. Ist uns das eigentlich bewusst? Weil was wir so Tag für Tag tun oder durchwursteln und die paar Jahre und Jahrzehnte uns da so irgendwie das Leben leben und kämpfen, dass wir das klar vor Augen sehen, auch gerade als Jesus, oder wir klar vor Augen sehen, wenn es diesen Jesus nicht gäbe, der dem Todeszug begegnet, dann würden wir alle weiter mitlaufen im endlosen Zug der Morituri, der Todgeweihten. Ohne Hoffnung. Wenn das so wäre, ja, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann muss man natürlich alles rausholen, was irgendwie in dem Laden noch funktioniert. Und ich irgendwie gucke, dass ich halbwegs ein bisschen die verrinnenden Sandkörner meines Lebens noch mit Inhalt fülle. Jeder Tag, den ich dann gelebt habe, ist ja ein Verlust. Dann ist der 13. schon fast weg. Ich sollte mich beeilen, noch was Sinnvolles aus diesem Tag zu machen, denn diesen 13. November wird's nie wieder geben. Und ich habe einen Tag verloren vom Rest meines Lebens. Ich bin in der Rosenreihe der Morituren. Was weiß ich, ob ich vielleicht morgen nicht tot bin? Er steht da. Jesus steht da. Sehen Sie es bitte für sich ganz persönlich, dass er da ist. Er ist dem Todeszug begegnet. Er sieht es. Er sieht es, er nimmt es wahr. Er weicht nicht aus, er geht nicht zurück und sagt, höflich durchziehen, das ist eine Beerdigung. Sondern er steht da, er nimmt das wahr. Und er sieht dieses ganze Elend. Er sieht dieses ganze Elend. Alles, was da abläuft. Er sieht diese Mutter, er sieht diese Witwe, er sieht diesen Leichnam dieses jungen Mannes. Er sieht den Beerdigungszug aus Nahen kommen. Und er sieht das ganze Geweine. Er sieht die ganze Heulerei. Er sieht das ganze Elend. Er sieht die ganzen Tränen. Und jetzt tröstet er. Er tröstet. Denn er sagt nämlich, weine nicht. Und nach kurzer Freude über diesen Satz denkt man, hast du was Blödes? Wie kann man so was Dämliches sagen? Das ist schon fast eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Den ganzen Leiden, ganzen Schmerzen, die ganze Elend des Menschen hinein sagen, weine nicht. Vielleicht so einen blöden Kinderspruch. Oder alles wird wieder gut, oder so ein Sätzchen. Man wird was aggressiv. Wenn man nicht wüsste, stopp, Andreas. Das sagt ja nicht irgendein Mensch. Das sagt er. Und wenn er sagt, weine nicht. Wenn er sagt, weine nicht. Boah, dann hat das Gewicht. Es ist, theologisch gesprochen, in diesem Satz die Prolepse der Tat. Also er nimmt etwas vorweg. Es wird in Kürze etwas gelten. Es wird das wahr werden, was er gesagt hat. In einer Tat, die geschehen ist, dass es jetzt schon dieser Witwe, dass es jetzt schon dieser Mutter, dass es jetzt schon diesem Beerdigungstuch, dass es jetzt schon allen Lesenden, Hörenden aller Zeiten sagen kann. Weine nicht, weine nicht. Dabei hat er selber geweint. Johannes 11. Diese eindrucksvolle Berichterstattung, wo Jesus am Grab des Lazarus steht. Und in der Luther-Übersetzung wird es dann so beschrieben. Und es gingen ihm die Augen über. Auf gut Deutsch, angesichts des Sterbens des Lazarus hat Jesus geweint. Unendlich viel geweint. Haben Sie es drauf, dass deswegen das Weinen nicht der pure Satz Jesu und das pure Evangelium bedeutet. Jesus wusste, dahin muss es kommen. Denn der Prophet Jesaja hat das gesagt. In Jesaja 25 heißt es nämlich, er wird den Tod verschlingen. Auf ewig. Und dann wird Gott der Herr, in Klammern Jesus, und dann wird Gott, der Herr, die Tränen von allen Angesichtern abwischen. Ach so, ja. Der kommt mit diesem Auftrag, der kommt mit dieser Überzeugung, der kommt mit dieser Ansage und begegnet dem Zug der Morituri und bringt ihnen dieses Evangelium. Weine nicht. Jesaja 25 ist kurz davor, sich zu erfüllen. Er ist es, der nach in Offenbarung 7 sagen kann, wenn die Menschen vor seinem Thron stehen, dass er abwischen wird alle Tränen. Er ist es, von dem Sie vielleicht jetzt in der Bibel lesen, Offenbarung 21 gelesen haben. Wenn es einen neuen Himmel, wenn es eine neue Erde geben wird, dann wird das sein. Er wird die Tränen abwischen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Es wird eine Zeit geben, wo sie noch maximal weinen vor Freude. Weine nicht. Weine nicht. Denn du mit im Zug der Morituri unterwegs bist, weine nicht. Da steht einer. Was macht jetzt der eine? Was macht er denn? Was macht er denn, dass das uns so bewegt an diesem Ganzen? Er weicht diesem Todeszug nicht aus. Er lässt ihn nicht durchlaufen. Das sieht Lukas. Er lässt ihn nicht durchlaufen. Verstehen Sie, dass wir es begreifen, wie viele Beerdigungen mag Jesus uns noch gesehen haben, die alle passiert sind und alle geschehen sind. Aber die hier, die wird exemplarisch zum Theologiestück. Er stellt sich diesem Zug in den Weg. Es gibt dieses Stopp einer Beerdigung. Das macht man doch nicht. Da haben wir selbst unsere niveaulosen Zeit noch einen letzten Rest von Respekt. Das macht man nicht. Man lässt diesem Zug seinen Anstand, natürlich. Man bremst ihn doch nicht ab. Ich habe mich erinnert gesehen an die Uhrzeiten der Anfänge meiner pastoralen Tätigkeit, liegt lange zurück. Da war es tatsächlich noch üblich in diesen nordhessischen Dörfern, wo ich da begonnen habe, dass wenn eine Beerdigung war und der Zug durchs Dorf ging, dass man über die Hauptstraße ging. Und der Verkehr, Bam, Rute. Das war ein komisches Gefühl. Ich weiß noch, wie einmal einen ehemaligen Polizisten beerdigt haben und dann der ganze Polizeikorps noch da vormarschiert ist und das ganze Verkehr ruht natürlich doppelt. Stopp, sagt Jesus, stopp. Seine ganzen Handlung, der Zug kann nicht weiter. Der Zug wird gestoppt. Jesus stoppt den Todeszug. Er bremst ab. Was macht er? Er tritt heran und, oh Schreck, er berührt. Sarg, sagt Luther, war kein Sarg. Bahre mit eingepackter Leiche drauf. Berührt. In dem Augenblick war er kultisch unrein. Nein, war er nicht. Denn wo er ist, ist Leben. Wo er ist Leben. Verstehen Sie? Und dann, nach diesem Stehenbleiben und diesem Berühren, sagt er dieses schöpferische Wort, ich sage dir, steh auf. Und tatsächlich, dieses eingewickelte Paket bewegt sich. Und der junge Mann von nahen richtet sich aus seiner Bahre auf. Sehen Sie es vor Ihrem inneren Auge? Wie das so runtergeht von seiner Bahre und die Truppe um ihn herum zurückweicht. Wer ist das denn? Plötzlich ist gar nicht mehr der junge Mann wichtig, sondern wer ist das denn, der das gesagt hat? Wer ist das denn? Was macht der denn da? Der wird tatsächlich die Macht des Todes besiegen. Tatsächlich. Er wird in Kürze seinen Weg ans Kreuz auf Golgatha gehen. Er wird dort mit ausgebreiteten Armen hängen und angenagelt sein und wird den Tod besiegen, seiner ganzen Kraft und Dimension. Er wird die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in seiner Hand haben. Und er wird jedem sagen, ich sage dir, steh auf. Und dann wird Leben da sein, pures Leben da sein. Die Außerkraftsetzung einer vermeintlich ewig gültigen Ordnung. Die Außerkraftsetzung einer vermeintlich ewig gültigen Ordnung. Timotheusbrief, er hat dem Tod die Macht genommen, das Leben und Ewiges in unsere Existenz hineingebracht, durch das Evangelium von Jesus Christus, das ist es. Er sagt das Stopp. Die Sache ist entschieden. Zwischen dem Tod und dem Evangelium von Jesus Christus gibt es nie einen Kompromiss. Nie. Es gibt nie eine Integration des Todes. Es gibt nie ein, damit müssen wir uns arrangieren. Zwischen Tod und Jesus gibt es nur Konfrontation. Entweder du oder ich. Und der Sieg ist entschieden. Das Spiel ist aus. Mit dem Ostersonntag ist die Unterschrift unter den Lebensvertrag geschrieben. Der Wahlausgang, der Weltausgang, der irdische Ausgang ist nicht mehr offen. Und jetzt sind die, die das im Glauben für sich annehmen, jetzt schon in einer völlig neuen Ordnung. Luther. Hier siehst du eine herrliche, fröhliche Prozessio des Herrn Christi. Eine schöne, liebliche, fröhliche Prozession des Lebens. Recht hat er. Denn, hallo, geht noch irgendjemand zur Beerdigung jetzt? Der ganze Zug geht um und geht nach lieblich. Der Zug dreht um. Wir sind in einer anderen Prozessio unterwegs. Nicht nur einem billigen Prozessionsring rein, sondern es geht uns da jemand voran, Prozessio. Es gibt einen Vorangehenden. Und der Vorangehende ist der Fürst des Lebens. Der Vorangehende ist der, der die Schlüssel des Todes hat. Der Vorangehende ist Jesus, der auferstandene Herr. Und jetzt sind wir in einer anderen Richtung unterwegs, unter einem anderen Zug. Richtig? Ja, richtig. Das muss man doch wissen. Das müssen Sie doch wissen in der Woche. Ob Sie emotional, gefühlsmäßig, tatenmäßig noch einen auf Morituri machen? Oder ob Sie mit mir in der Prozessio des Lebens unterwegs sind? Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Sie sind nicht mehr in dem Zug der Todgeweihten. Sie sind in der Prozessio des Lebens. Einer der Texte für diesen Sonntag ist Römer 14. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Ich bin so oder so. Immer in der Prozessio des Lebens unterwegs. Das ist wichtig, dass wir das uns bewusst machen und uns das gegenseitig sagen und es von Jesus hören, weil um uns herum wir nur den Zug der Morituri sehen. Wenn der Christus der Herr des Lebens ist, dann sind Sie jetzt schon im Zug der Lebenden unterwegs. Sie können gar nicht mehr in eine andere Richtung gehen. Sie sind quasi mit jedem Tag, den Sie so leben, im Prozessionszug des Lebens. Sie rücken vor. Ja, aber natürlich. Und so rücken wir gemeinsam auch diesen 13. vor. Wir rücken vor. In der Prozessio des Lebens. Und wenn Sie in diesem Zug unterwegs sind mit mir, dann leben Sie jetzt fröhlich in diesem Osterzug. Was habe ich denn heute zu leben in meinem Osterzug? Auf den Tag, an dem ich ihn dann mit eigenen Augen sehen werde. Ich lebe auch an diesem Tag in der Prozessio des Lebens von seiner Gnade und rücke einen Tag vor unter seiner Gnade. Ich rücke vor unter seiner Vergebung, ich rücke ein bisschen vor unter dem Mittragen und Aushalten der Umstände, in denen ich bin. Ich rücke vor in Treue und Mitarbeit, ich rücke vor in seiner Hilfe, seinen Wundern. Ich rücke vor in sein Aufnehmen seiner Befehle, in den Gehorsamsschritten, die zu gehen sind. Ich rücke vor, ich rücke vor, ich rücke vor. Wie gut, dass wir vorrücken. Merken Sie was? Wir können es das nicht oft genug bewusst machen. Bremsen Sie nicht ab. Geben Sie Gas. Rücken Sie vor. In der Prozessio des Lebens. Eine Abteilung nach der anderen tritt aus den teilweise bedrängenden Friedhofsumständen in das Licht des Lebens, in die unmittelbare Gegenwart des Auferstandenen hinein. Sehen Sie diesen Zug? Sehen Sie diesen Zug? Diesen millionenfachen Zug seit 2000 Jahren derer, die vorgerückt sind, in der Prozessio des Lebens und heute schon vor ihm stehen. Vor ihm, vor dem es in der Offenbarung Kapitel 5 heißt, dass er das Lamm ist, und alle, die auf ihn setzen, in seiner Gegenwart präsent sind. Und so geht es weiter. Eine Abteilung nach der anderen rückt vor. Und wenn Sie denken, dass der Allmächtige fertig ist, wenn er die, die zu seiner Gemeinde gehören, alle hat vorrücken lassen, dann lesen Sie einmal den Apostel Paulus, der uns das so deutlich macht, dass wenn die erste Crew der Vorrückenden durch ist, dann kommt die nächste Crew der Vorrückenden. Dann kommt sein auserwähltes Volk Israel und rückt mal eben vor. Und wenn sein auserwähltes Volk Israel durchgerückt ist, dann rückt er weiter. Das ist ja ein Unglaublich. herrlicher Auferstehungszug, ein Lebenszug, eine Prozession des Lebens. Meinen Sie? Meinen Sie, er würde dem Tod auch nur einen einzigen lassen? Zwischen Jesus und dem Tod gibt es nur die Konfrontation. Ich habe gesiegt, sagt der Christus, am Kreuz gesiegt. Und jetzt gibt es die Prozession des Lebens. Und jetzt darf ich Sie natürlich als Getröstete, in Christus Getröstete, in Christus Gehaltene, ermutigen, mit mir in der Prozession des Lebens in diesen Tagen vorzurücken. Rücken Sie vor, so wie der Herr, der Vorangehende, Ihnen vorangeht in diesem Zug. Rücken Sie vor, rücken Sie vor, rücken Sie vor, bis Sie endlich dann mit mir sagen, in der Gegenwart des Lammes auf dem Thron, würdig bist du, würdig bist du, zu nehmen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob, dass du dem Tod die Macht genommen und das Leben und Ewigkeit uns gegeben hast. Und wir sind die, die mit im Zug des Lebendigen heute schon vorrücken dürfen. Gott segne Sie. Wir beten. Herr Jesus, dass du uns nicht unserem Schicksal überlassen hast, dass du uns nicht diesem letzten Feind, dem Tod, überlassen hast, dass du uns nicht dieser grauenvollen Größe überlassen hast, dafür sei dir jetzt schon in Ewigkeit Dank, dass du in den großen Zug der Todgeweihten hineingetreten bist. Darüber preisen wir dich, dass du dein wunderbares Stopp des Kreuzes von Golgatha aufgestellt hast. Dafür danken wir dir. Dass du die Macht des Bösen entmächtigt hast. Das macht uns über die Maßen glücklich. Und das holst du uns in diese Welt des Lebens hinein. Und wir dürfen mit jedem Tag, den wir mit dir, dem vorangehenden Leben, in der Prozession des Lebens unterwegs sein. Ja, du kennst alle Umstände, in denen wir so weiterziehen, vorrücken. Lass den Trost deines Wortes, lass das Licht des Lebens, lass den Begegnungstermin mit dir über unserem Leben immer klarer, schöner, heller, markanter werden. Wir vertrauen uns dir an. Mit den nächsten Schritten in dieser Prozession. Und wir bitten dich, dass wir Menschen sein dürfen, die mit dem, wie sie leben und was sie leben, was sie denken und sagen, solche Lichter in dem Todeszug sein können. Dass wir auf dich, den Auferstandenen, den Sieger, hinweisen dürfen. Gib dein Evangelium, gib deine Osterbotschaft, gib deiner Liebe des Sieges noch einmal Wirkraum unter uns. Wir befehlen dir unsere Verwandten, Freunde, Arbeitskollegen, wir befehlen dir unser Land an. Du Gnadenbringer, komm mitten rein, alle Dunkelheit und alle Nacht und allen Tod. Und schaff du Leben. Danke, dass du das tun kannst und dass wir dich darum bitten dürfen. All das, was uns bewegt, nehmen wir hinein in die Worte, Herr Jesus, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Projiziert, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht.